So, liebe Brüder und Schwestern, herzlich willkommen zu unserem Bibelkurs über die Seligpreisungen. Was Seligpreisungen sind, das wissen wir ja alle. Aber ich stelle immer wieder fest, dass sie doch gar nicht so einfach zu verstehen sind. Seligpreisungen, ja, da denkt man, da wird man selig gepriesen, aber was heißt denn das eigentlich? Selig, das ist mehr oder minder so ein glückseliges Gefühl, aber es ist ja was ganz anderes gemeint. Und wir wollen uns einmal die 7 Seligpreisungen, ich sage bewusst 7, obwohl 8 stehen, das werde ich gleich begründen. Wir wollen uns bewusst diese 7 Seligpreisungen erarbeiten und erbitten. Und ich lese zunächst Matthäus 5, 1 bis 10. Da Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihre. Liebe Brüder und Schwestern, ja, was ist eigentlich die Bergpredigt? Die Bergpredigt ist das Grundgesetz der Christen, die Verfassung, auf der wir unser Leben im Glauben leben können, voller Verheißungen, voller Zusagen, aber auch voller ernster Warnungen. Ich möchte mal gar nicht mit Matthäus 5 einsetzen, sondern gehe ein paar Verse zurück. In Matthäus 4, Vers 17 haben wir eine Mini-Zusammenfassung der ganzen Botschaft Jesu. Das ist immer genial, nicht wahr? Wenn jemand eine so umfassende, so wahre, so weltumspannende, so zeitumspannende Botschaft in einem einzigen Satz sagen kann. Daran merkt man immer, dass etwas von Gott kommt. Gott hat die Genialität, in wenig Worten viel zu sagen. Viele Menschen haben die umgedrehte Genialität, mit vielen Worten wenig zu sagen. Ja, und die Botschaft Jesu wird hier zusammengefasst in Matthäus 4, Vers 17, mit diesem einen einzigen Satz: Kehrt um, tut Buße, hat Luther übersetzt. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So, nun geht es ja jetzt schon los mit den Schwierigkeiten. Denn was heißt denn Himmelreich? Wie soll man sich das denn vorstellen? Tut Buße, das kann man sich ja noch vorstellen. Ändert euch. Ändert eure Gesinnung, Fangt an, das Große groß zu sehen und das Kleine klein. Fangt endlich mal an, mit Gott zu rechnen. Und lasst ab von den Sünden eures Lebens. Das kann man sich ja noch vorstellen. Aber was heißt denn das? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was ist denn das für ein Reich? Und was heißt nahe? Wie nahe denn? Also diese Schwierigkeiten lösen sich schnell auf, wenn man den Urtext sich anguckt. Da ist also von Basileia, Ton Uranon die Rede. Und wenn man das ein bisschen analysiert, dann merkt man, es geht um die Herrschaft des Himmels. Und Himmel ist natürlich eine Umschreibung für Gott. Es geht also um die Herrschaft Gottes. Jesus hat verkündigt, Gott ist jetzt drauf und dran, ganz persönlich die Herrschaft über dein Leben zu übernehmen, dein guter Hirte zu werden, dich an der Hand zu nehmen, durch die Zeit in die Ewigkeit hineinzuführen und dein Leben so zu regieren, dass du nicht nur selber daran Freude hast, sondern dass du auch zum Nutzen anderer leben kannst. Und dass vor allen Dingen Gott selber seine Freude daran hat. Also die Herrschaft Gottes, das ist etwas ganz Großartiges. Das Schönste, was uns eigentlich passieren kann. Was natürlich der heutige Mensch nicht so gerne hört. Denn er denkt an Selbstbestimmung. Er denkt daran, wenn er sein Leben selber in die Hand nimmt, dann geht es ihm am besten. Einer der großen Irrtümer der Postmoderne, dass man denkt, ein selbstgestricktes und sich selbst verwirklichendes Leben muss ja sowas von toll sein. Und man merkt gar nicht, wie vielen Schalmeientönen man auf den Leim geht. Wie gut ist es, wenn Gott sagt, du, ich übernehme die Regie über dein Leben. Und das ist die Botschaft Jesu. Kehrt um, denn Gott ist jetzt drauf und dran, seine persönliche göttliche Herrschaft über dein Leben zu übernehmen. Und deine Lebenssorge kannst du getrost ihm übertragen. Und deine Ängste ebenso. Er ist ein guter Hirte. Ja, das ist also Inbegriff der Botschaft Jesu. Ist ganz gut, wenn man sich das mal wieder klar macht. Eine gute Botschaft. So, aber damit ist natürlich noch nicht alles gesagt. Wie sieht das denn dann so im Einzelnen aus, wenn Gott seine Herrschaft über unser Leben übernimmt? Ich konnte mir das früher selber nicht ausmalen. 14 Semester Theologie und Philosophie studiert, aber niemand hatte mir gesagt, was ich in meinem Leben ändern kann, wenn Gott die Herrschaft übernimmt. Und da kommen jetzt die Seligpreisungen. Ja, die Seligpreisungen sind die große Antwort des Herrn auf die Frage, was ändert sich in einem menschlichen Leben, wenn Gott die Herrschaft übernimmt? Was ändert sich? Wie sieht ein solches Leben aus? Nun wollen wir aber noch bedenken, an wen die Bergpredigt überhaupt gerichtet ist. Man stellt sich ja das meistens so vor, da waren die Volksmassen und die hingen an Jesu Lippen und Jesus wollte ihnen gern nun ein Lebensbrot mit auf den Weg geben. Und jetzt guckt er, ja, und da sieht er einen Berg und jetzt versammeln sich alle. Und Jesus stellt sich da oben hin, so dass er gut gehört wird und alle lauschen. So stellt man sich das normalerweise vor, aber das ist natürlich falsch. Man muss hier nur mal genau lesen. Da Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und er lehrte sie. Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Jesus hat das Volk gesehen und ist geflüchtet vor dem Volk. Wo kann ich jetzt hin? Wo kann ich denn meinen Jüngern jetzt etwas sagen von den Geheimnissen des Reiches Gottes? Und dann geht er auf einen Berg. Also die Bergpredigt ist keine Volksbelehrung, sondern eine Jüngerbelehrung. Man könnte auch sagen, für die Nachfolger Jesu. Nicht für jedermann. Am Ende der Bergpredigt heißt es ja ausdrücklich, viele hielten sich die Ohren zu. Das konnten sie nicht verdauen und verkraften. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, halt eben die linke hin. Ja, Mai, wo leben wir denn? Das ist doch sowas von weltfremd. Nein, das Volk konnte damit nichts anfangen. Aber die Jünger und die Nachfolger. Ja, das wollen wir also bedenken bei den Seligpreisungen. Das ist das Grundgesetz der Christen. Das ist das Grundgesetz, die Verfassung der Nachfolger Jesu. So, nun sagte ich schon, dass ich von 7 Seligpreisungen ausgehe. Wenn man sie so nacheinander liest, dann findet man 8. Die Johanniter, die haben ja so ein 8-strahliges Kreuz bzw. Stern und der ist nachempfunden den 8 Seligpreisungen. Aber ich möchte doch die These aufstellen, dass es sich nur um 7 Seligpreisungen handelt und dass die sogenannte erste Seligpreisung im Grunde die Überschrift ist. Das will ich kurz begründen. Vers 3: Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer. Das ist meines Erachtens die Überschrift. Denn hier ist alles drin, hier ist alles zusammengefasst. Die geistliche Armut, das ist sozusagen der Kern. Das ist Grundlage, das ist Inbegriff des Christseins. Deswegen kann diese sogenannte erste Seligpreisung als Überschrift gelten. Man kann sich auch Vers 10 angucken. Dann kommt nämlich die Verheißung noch einmal. Denn das Himmelreich ist ihr. Was das bedeutet, werden wir gleich überlegen. Hinzu kommt natürlich noch die allgemeine Überlegung, dass die 7 die göttliche Zahl ist. Nicht die 8, die 7. Ja, und deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir den Vers 3 als die Überschrift ansehen. Aber die müssen wir natürlich verstehen. Was heißt das denn, geistlich arm? Ja, schon oft gehört, schon oft gelesen. Aber wer ist denn eigentlich geistlich arm? Was sind denn das für komische Leute? Nicht geistig arm, sondern geistlich. Ja, was heißt das denn? Bei Lukas haben wir ja auch Teile der Bergpredigt nochmal. Da ist ja nur von den Armen die Rede. Aber Matthäus sagt ausdrücklich, Die geistlich Armen sind gemeint. Na, ich will es nicht komplizierter machen, als es ist. Geistlich arm ist derjenige, der den Heiligen Geist braucht. Der den Heiligen Geist nicht hat. Er ist arm an Geist, am Heiligen Geist. Und deswegen will er ihn haben. Der geistlich Arme, der hat erkannt, dass er mit seinem eigenen Geist nicht sehr weit kommt. Ich hoffe, das haben wir alle selber festgestellt. Ich will ja den eigenen Geist nicht kleinreden. Ist ja auch schön, wenn man ein bisschen Verstand im Kopf hat. Aber wohin man kommt, ich denke, das kann jeder von uns an der eigenen Biografie abmessen. Ja, man verrennt sich. Man läuft den falschen Lebensidealen hinterher und ist am Ende der betrogene Betrüger. Vertieft sich in Sinnlosigkeiten, in Vorläufigkeiten. Ja, vor 2 Jahren haben wir jemanden kennengelernt in Ungarn. Wir hatten so ein kleines Ferienhaus dort gemietet und er zeigte uns sein großes Gelände. Und er sagt, das habe ich hier aufgebaut, das habe ich aufgebaut und das will ich als nächstes machen. Ja, ich habe da mal so kurz dazwischen gehakt und gesagt, da freuen wir uns aber mit. Wir wollen dann gleich auf du, dass du hier mit Gottes Hilfe ein kleines Paradies hier dir aufgebaut hast. Sagt er, was, mit Gottes Hilfe? Das habe ich selber gemacht, sagt er. Hier, meine Muskeln, mein Kopf, das war ich. Ich sage, entschuldige, dass ich an Gottes Hilfe gedacht habe. Aber so ist der Mensch, nicht wahr? Das eigene Können, die eigene Erfahrung, das ist die Leitlinie des Lebens. Und die geistlich Armen, die sagen, nee, das reicht mir nicht. Ich brauche den Heiligen Geist. Herr, ich brauche deine Wegweisung. Ich brauche deine Korrektur. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Weisheit. Vor allen Dingen, ich brauche deine Vergebung. Ich weiß ja gar nicht, wie ich den morgigen Tag überstehen soll. Du musst vorangehen. Das sind die geistlich Armen. Ja, ich hoffe, dass wir alle sehr, sehr arm sind. Alle, die wir hier sind. Geistliche Armen. Und dass das ein Armenhaus ist, in dem wir hier im Moment unseren Bibelkurs halten. Ja, natürlich kennen die Bibelkenner unter uns die wunderbaren Verheißungen. Ich glaube, mindestens 10-mal in verschiedenen Formulierungen werden ja die Demütigen gepriesen. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Maria im Lobgesang, nicht wahr? Die hat es schon erkannt. Gott stürzt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen. So ist Gott. Und damit habe ich eigentlich schon eine Erklärung gegeben für die Armut im Geist. Armut im Geist ist Demut, Demut des Herzens. Und was ist Demut? Demut, was ist ein demütiger Mensch? Das ist ein Mensch, der sich seiner eigenen Ohnmacht und der Allmacht Gottes immer wieder neu gewiss ist. Der ist demütig. Der nicht auf seine Erfahrungen setzt und baut, aber der weiß, Gott kann. Gott hat die Regie und Gott will mich segnen, führen und bewahren. Der ist demütig. Ja, Gott, schenke uns diese Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5,5. Kann man also, wie gesagt, mit einer Konkordanz sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden, dass die Demut sehr, sehr groß geschrieben steht. So, jetzt wissen wir also, wer die geistlich Armen sind. Und jetzt können wir auch zuhören und hoffentlich auch verstehen, was ihnen jetzt verheißen ist. Und das wollen wir ganz persönlich auf uns beziehen. Und wenn das stimmt, was ich gerade sagte, dass Vers 3 die Überschrift ist, dann würde also mit Vers 4 die erste Seligpreisung beginnen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nachfolger Jesu sind getröstete Menschen. Das ist das Allererste. Es gibt ja einiges zu tragen in dieser Welt, nicht nur an eigenen Wehwehchen und Krankheiten. Es gibt persönliche Schicksalsschläge, es gibt die Erfahrung, dass Gott die Gebete ganz anders erhört, als man sich das selbst vorgestellt hat. Es gibt die Erfahrung, dass Kinder sich anders entwickeln, dass Ehen plötzlich belastet werden. Das kennen wir alles. Aber es gibt darüber hinaus natürlich ein unendliches Gewicht von Not in dieser Welt. Entweder man stumpft ab, verschließt sich, oder man nimmt Leid auf seine Seele. Selig sind die, da Leid tragen, hat Luther ja wunderbar übersetzt, ja, dieses Tragen. Wir wollen uns doch nicht von den Nöten dieser Welt abkoppeln. Aber wir können sie auch nicht tragen, weil unsere Schultern zu klein sind. Was machen wir denn damit? Ja, wir müssen uns trösten lassen. Das ist die Antwort. Und dann kommt der Heilige Geist und tröstet uns. Und dann kann man wieder durchatmen. Und dann sagt der Heilige Geist, nun wirf mal die Sorgen auf den Herrn. Du bist nicht dazu berufen, die Welt zu verbessern. Wirf das Leid, was du auf deiner Seele hast, getrost auf den Herrn. Ja, es ist kein billiger Trost, den wir da kriegen vom Heiligen Geist, ganz bestimmt nicht. Ja, es ist ein Trost, der wirklich trägt und hält. Aber es sammelt sich am nächsten Tag schon wieder ein neues Leid an, muss wieder abgegeben werden, kommt der Heilige Geist wieder und sagt, gib's ab, trag dich nicht kaputt. Ja, und dann öffnet uns der Heilige Geist den Blick für das Große, für die Ewigkeit. Und wir können auch ein Stück durchatmen, dass auch das Böse und der Böse, wenn Christus wiederkommt, ein für alle Mal vertilgt und vernichtet werden wird. Es gibt eine neue Welt und da hat der Satan keinen Zugang. Also das gehört alles zu dem Trost, den wir kriegen. Ich weiß gar nicht, wie Leute ohne die Heilige Schrift sich trösten lassen wollen. Das geht ja wohl gar nicht. Ja, man kann billigen Trost natürlich an jeder Ecke sich genehmigen, aber was ist das denn? Also, das ist das Erste. Nachfolger Jesu sind getröstete Menschen. Ja, jetzt kommt die zweite Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besetzen. Sanftmütig, das ist ja nun eine Wesensart, die uns nicht in die Wiege gelegt ist. Jesus war sanftmütig. Er hat nicht gleich zurückgeschlagen, wenn er beleidigt und gedemütigt wurde. Er hat zwar gefragt, warum bist du jetzt so, wie du bist? Aber er hat nicht zurückgegiftet. Ja, die Sanftmut, das ist schon etwas ganz Besonderes. Es gibt ja Menschen, die können sich gut kontrollieren. Die fahren nicht aus der Haut. Aber dann am Abend, da muss es dann die Ehefrau aushalten. Dann wird das alles dann aus, ich sage mal derb, ausgekotzt, was man tagüber geschluckt hat. Das ist ja auch nicht unbedingt Sanftmut. Sanftmütig kannst du nur sein, wenn du was von der Liebe Gottes mit abgekriegt hast. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Dann fährst du nicht aus der Haut, aber du schluckst auch nicht das einfach runter, sondern du trägst es gleich oder du trägst den anderen dann vor Gott hin. Nachfolger Jesu sind sanftmütige Menschen, die nicht ihre Position mit äußeren Machtmitteln sichern und erkämpfen, die sich nicht mit List und Tücke und Macht und Gebrüll durchsetzen. Wie viel an Machtdurchsetzung läuft eigentlich ab? In unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, auch oft im frommen Gewand, gibt es auch viele Machtmenschen, die sich durchsetzen. Es gibt Seelsorger, die andere Menschen an sich binden. Das ist auch eine Machtausübung. Und von der Politik und von der Wirtschaft mal ganz zu schweigen. Die ganze Welt ist doch voll, von Machtausübungsstrategien. Und Jesus sagt, seid sanftmütig. Ihr müsst euch nicht durchsetzen. Ich denke mal an Abraham und Lot. Die Hirten vertragen sich nicht und es kommt der Punkt, da müssen sie sich trennen mit ihren Herden. Und Abraham hatte die Macht. Der war der Ältere, der hätte natürlich bestimmen können, wo er jetzt in Zukunft hinmarschiert. Und er hat die Größe zu sagen, lieber Neffe, wo würdest du denn gerne hingehen? Das ist Größe. Und wie kommt die Größe zustande? Weil Abraham wusste, der war schon so gesegnet vom Herrn, ich komme nicht zu kurz. Ich komme nicht zu kurz. Was mir mein Gott hat zugedacht, das wird mir auch ins Haus gebracht. Das ist die Größe, die auf Machtdurchsetzung verzichten kann. Wunderbar, und das können wir bei Christus lernen. Lernet von mir. Ich bin sanftmütig. Und nun kommt die Verheißung. Sie sollen das Erdreich besitzen. Was ist denn da gemeint? Christus ist jetzt schon der König über die sichtbare und unsichtbare Welt. Wir gehören zu Christus. Christus gehört zu uns. Also sind wir auch Könige. Alles muss uns zum Besten dienen, sagt der Paulus in Römer 8, 28. Das heißt, eigentlich gehört uns jetzt schon alles. Denn Christus ist ja der König, dem gehört ja sowieso alles. Und er gibt uns Anteil an seinem Königtum. Das muss man mal durchdenken. Wir sind Könige. Uns gehört die ganze Welt. Aber natürlich geistlich, ja? Geistlich, nicht äußerlich. Da sind wir oft arme Schlucker. Aber geistlich gehört uns alles, weil nichts uns beherrschen kann. Lieber Freund, der rief mich neulich an. Und ich schätze, liebe ihn sehr, ist jetzt über 80 schon. Für mich ist das ein geistlicher König. Ganz einfacher Arbeiter, der wirklich für den Herrn brennt, stottert, sein ganzes Leben lang gestottert. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, immer zu den Leuten zu gehen und in die Krankenhäuser und in seine Gemeinde und Traktate von Jesus zu verteilen. Einmal in Kreling hat er ja erzählt, wie er zum Stottern kam. Und da haben sie aber alle geguckt und geschluckt. Und da sagt er, ich bin als Dreijähriger in Bielefeld beim letzten Angriff im Krieg verschüttet gewesen. Beide Trommelfelle kaputt und ich bin auf die Weise eben krank gewesen, krank geworden und musste mit meinem Stottern leben lernen. Aber als ich Jesus kennengelernt habe, ja, da ging doch eine neue Welt mir auf. Und dann hat er erzählt von seinem Beruf in so einer Teppichfabrik. Und da sollten Leute entlassen werden. Und da sagt er, jetzt war eine große Betriebsversammlung und alle haben erzählt, ja, dass jetzt doch leider große wirtschaftliche Eingriffe nötig sind. Und dann wurde das Wort freigegeben. Und dann sagte der Chef zur Belegschaft, 400 Leute, will jemand jetzt dazu was sagen? Und da hat er uns erzählt, kein Mensch hat sich getraut, was zu sagen. Und da sagt er, ich bin nach vorne gegangen, habe mich gemeldet, ein Stotterer wie ich bin, und habe gesagt, lieber Chef, liebe Belegschaft, lieber Betriebsrat, ich kann nicht sagen zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres Betriebs, wahrscheinlich müssen Leute entlassen werden, aber etwas will ich euch sagen, lasst uns doch etwas annehmen von der Gesinnung Jesu. Einer trage des anderen Last. Das wünsche ich uns allen. Und dann würde Gott mit seinem Segen auch weiterhin in unserem Betrieb dabei sein. Das hat er gesagt. Das ist doch geistliches Königtum. Ja. Nichts kann mich mehr bezwingen und behelligen, mein eigenes Stottern nicht. Habe keine Angst mehr vor Leuten. Ich diene meinem Herrn. So stelle ich mir dieses Besitzen der Erde vor. Ja, dann gehen wir weiter. Die dritte Seligpreisung. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit ist ja der große Begriff, nicht wahr, im Neuen Testament, schon im Alten Testament, für die echte Frömmigkeit. Ja, da bist du richtig vor Gott. Wann bist du richtig vor Gott? Wenn er dir deine Sünden vergibt. Das ist der Inbegriff der Gerechtigkeit. Und nun werden hier die Nachfolger Jesu glücklich gepriesen, weil sie eine große Sehnsucht haben, vor Gott richtig zu sein. Ja, so ist es doch. Nachfolger Jesu, die möchten Gott gefallen. Weltmenschen, die wollen allen möglichen gefallen. Aber Christen wollen Gott gefallen. Und sie gefallen Gott, wenn sie vor Gott ein reines Herz haben und wenn ihnen die Sünden vergeben ist. Und wenn sie demütig sind, dann gefallen sie Gott. Also eine Sehnsucht, Gott zu gefallen. Ich möchte gern fromm und rechtschaffen sein. Herr, aber wenn ich mich ansehe, dann merke ich genau das Gegenteil. Aber gab es da nicht jemanden wie Hiob? Und zudem hast du selbst gesagt, dieser Hiob, der war fromm und rechtschaffen. Und der hat das Böse gemieden. Und lieber Herr, weil du keine Lieblingskinder hast, da bitte ich dich, mach mich auch zu solch einem frommen Menschen, wie Hiob war. Ja, so denkt man als Nachfolger Jesu. Man möchte gern Gott gefallen. Ja, wir können dazu eigentlich gar nichts beitragen, aber wir können doch etwas tun, indem wir Gott um Vergebung bitten. Das ist der beste Weg, um fromm zu werden. Am besten, man gewöhnt sich das an. Jeden Morgen beim Gebet. Herr, vergib mir meine Sünden und schaffe mir reine Lippen, dass ich bloß nicht allzu viel Blödsinn erzähle heute. Ja. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich denke, das ist der beste Weg, um ein frommer Mensch zu werden. Ja, also diese Sehnsucht ist ein Kennzeichen der Nachfolger Jesu. Solange wir nur vor Menschen etwas gelten wollen, sind wir noch gar nicht dort angekommen, wo die Bergpredigt einsetzt. Heinrich Kämmerer hat gesagt, wir leben nicht im Urteil der Menschen, wir leben im Urteil Gottes. Das finde ich königliche Freiheit. Was Menschen hinter meinem Rücken über mich erzählen, ist mir völlig Schnuppe. Hauptsache Gott sagt zu mir sein Okay. Ja, dann kommt die vierte Seligpreisung. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, wie kann man ein barmherziger Mensch werden? Die Unbarmherzigkeit, die liegt uns schon immer sehr, sehr nahe. Ich habe gelesen von einem Bauern, der hatte einen Sohn. Und auf den ruhten natürlich seine ganzen Hoffnungen. Reicher Bauer, viele Scheunen, viel Viehzeug. Und der Junge, der tobt natürlich wie alle Jungs dann immer rum. Und der Vater hat ihm gesagt, geh nicht in die eine Scheune, die hat morsche Balken. Aber wie es halt so ist, er geht auch da rein und turnt da rum und bricht durch die Decke durch. Haut runter auf die Tenne, bricht sich das Rückgrat und muss sterben. Mutter eilt herbei. Vater eilt herbei. Und jetzt sagt der Vater zu seinem sterbenden Sohn, du Bengel, habe ich dir nicht x-mal gesagt, du sollst nicht in diese Scheune gehen? Wem soll ich denn jetzt alles vererben? Ist das nicht grausam? So ist der Mensch. Unbarmherzig. Und der Sohn, der sterbende Sohn, wendet seinen Kopf weg von dem Vater mit letzter Kraft und Mutter nimmt ihn streichelt ihn und er stirbt. Für mich so ein Beispiel, nicht wahr? Wie unbarmherzig der Mensch sein kann. Und jetzt werden die Barmherzigen gepriesen. Wie kann man Barmherzigkeit lernen? Wahrscheinlich nur, indem man Gottes Barmherzigkeit erfährt und erlebt und bekennt. Das sind geistliche Einsichten, die können wir uns auch nicht selber machen. Aber wenn man an die eigene Sünde mal so richtig denkt und sich dann klar macht, Herr, trotzdem hast du mich gerufen und gesucht. Was ist das für eine tolle Barmherzigkeit und Gnade? Dann wird man dann vielleicht doch barmherzig. Man kann es auch andersrum sagen, im Jakobusbrief heißt es, die Unbarmherzigen werden ein unbarmherziges Gericht erleiden müssen. Der Mensch erntet, was er gesät hat. Also ich glaube, viele Sünden werden einfach zugedeckt. Wenn der Mensch in Stückchen Barmherzigkeit lernt. Aber wenn einer unbarmherzig durchs Leben geht, dann sehe ich keine Chance für den. Wie soll der dann noch gerettet werden? Aber wir haben Gottes Barmherzigkeit erfahren und erkannt. Und deswegen können wir doch auch mit anderen Menschen barmherziger umgehen und ihnen nicht nur ihre Fehler um die Ohren knallen. Und denken wir bitte immer auch an die fünfte Vaterunser Bitte. Vergib uns unsere Schuld, heißt es wörtlich, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Die Barmherzigkeit, die beginnt immer dort, wo wir anderen Menschen vergeben, was sie da an uns versäumt haben oder ja, schlechten Dingen sich geleistet haben. Ich hoffe, dass wir ja in dieser Vergebungswilligkeit leben. Ja. Ich möchte nicht sterben in dem Bewusstsein, ach Hilfe, dem hast du auch noch nicht vergeben, dem hast du auch noch nicht vergeben. Das möchte ich nicht erleben. Vergeben ist hier wirklich angesagt. Und aus der Vergebung kommt natürlich dann auch ein anderer Umgang. Wunderbar, dass die Barmherzigen dann auch auf Barmherzigkeit warten und Barmherzigkeit erwarten dürfen. Und die brauchen wir ja. Ohne Barmherzigkeit Gottes ist es mit uns aus. So, wir gehen weiter zur fünften Seligpreisung. Wie heißt die denn? Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, also, vom reinen Herzen habe ich ja eben schon was gesagt. David wollte das reine Herz haben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51, der berühmte Bußpsalm. Ein reines Herz, das ist ja eine tolle Sache. Das ist ja schon fast himmlisch, das ist ja paradiesisch. Wenn ich mich an den Segnungen Gottes erfreuen kann, Wenn ich mich freuen kann, dass Gott auch meinen Feind segnet. Das ist schon was ganz Gewaltiges. Wenn ich mich freuen kann über all die vielen Verheißungen, die noch ausstehen, und wenn ich die Wohltaten Gottes erkenne in meinem Leben, und wenn ich mich nicht mehr belästigen lasse von meinen eigenen Sünden, weil ich weiß, Schnee von gestern, da ist Jesus gestorben, weg damit. Manche kommen ja nicht los von ihren eigenen Schwächen, von ihren eigenen Fehlern. Wie gut, dass Jesus gesagt hat, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Nicht zurücksehen, ja, nach vorne blicken. Manche gehen ja nur mit Vorbehalten und Vorwürfen auch gegenüber den eigenen Eltern durch ihr ganzes Leben durch. Ja? Kriegen es einfach nicht fertig, nach vorne zu blicken. Das finde ich immer eine riesige Tragik. Ja? Aber ein reines Herz, das freut sich an all dem, was Gott getan hat, tut und tun wird. Hat gar keine Lust und keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken. Will nur Gottes Ehre und das Beste für den Nächsten haben. Ja, ist das paradiesisch? Ist das illusorisch? Aber ich denke, das ist real. Können wir alle jederzeit und immer wieder neu erleben und erfahren. Dieses Geschenk des reinen Herzens. Ja, die werden Gott schauen. Ja, wie ist denn das gemeint? In unserem jetzigen Leib können wir natürlich Gott nicht schauen. Mose durfte Gott nicht schauen. Kein Mensch darf Gott schauen, er würde vergehen. Und trotzdem dürfen wir Gott schauen, wie nämlich, 2. Mose 3,18, indem wir Gottes Herrlichkeit in Christus entdecken. Da schauen wir Gott. Das ist nicht unser sichtbares, äußeres Auge. Nein, das ist das Glaubensauge. Ein wunderschöner Vers. 2. Korinther 3,18. Wir werden verändert, wenn wir die Herrlichkeit Gottes in Christus entdecken. Aber dann, wenn wir einen neuen Leib haben, dann können wir natürlich Gott schauen. Das wird eine Überraschung werden. Ja. Jetzt können wir ja auch uns manchmal, ich habe ja auch 2 Augenoperationen hinter mir, ein bisschen mehr Sehkraft medizinisch uns holen. Aber was nützt die beste Sehkraft? Ja, die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht, die können wir in diesem alten Leib nicht erfassen und erschauen. Aber das kommt noch auf uns zu. Ja, das ist also das reine Herz. Dann kommt die 6. Seligpreisung, die Friedensstifter. Ja, die alte Luther-Übersetzung übersetzt nur friedfertig, aber gemeint ist Frieden stiften, Frieden schaffen. Da gibt es ja den Spruch, Frieden schaffen ohne Waffen. Der zieht natürlich alles ins Politische hinein. Aber hier ist was anderes gemeint. Nachfolger Jesu sind mit Gott versöhnt, haben den Frieden mit Gott und können deswegen Frieden stiften. Frieden stiften, das ist nämlich gar nicht so einfach. Zwischen zwei verfeindeten Menschen oder Gruppen, da braucht man viel Fantasie und viel Geduld. Und wer mal Erbstreitigkeiten durchgekämpft hat, wie wir auch, meine Frau und ich, der weiß, wie kostbar es ist, wenn da jemand da ist, der Frieden stiften kann, auf den die beiden Parteien dann auch wirklich hören. Haben wir beide erlebt. Das ist schon eine tolle Sache. Aber sowas geht nur, wenn man selbst den Frieden hat. Wie soll ich den Frieden stiften, wenn ich den selber nicht habe? Ich brauche praktisch den Frieden Gottes erst selber. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sagt Paulus, Römer 14, 17, sondern in Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Möge uns Gott zu Friedensstiftern machen. Aber das ist ein weites Feld. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Situationen und Gelegenheiten sehe ich, wo ich im Grunde auch selber gar keinen Frieden gestiftet habe. Wo man dann alle fünf gerade sein lässt und sagt, ach, gib's auf, hat keinen Zweck. Das ist aber nicht die Haltung des Friedensstiftens. Gott schenke uns da mehr Energie und mehr Fantasie. So, aber jetzt kommen wir zum Schluss. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen gehört die Herrschaft Gottes. Hier wird also schon in der Bergpredigt die Verfolgung um des Glaubens willen angesprochen. Bis vor kurzem, also bis vor 2, 3 Jahren, war immer von 100 Millionen verfolgten Christen die Rede. Neuerdings ist die Rede von 200 Millionen. Also Christenverfolgung nimmt zu in dieser Welt. Und wir müssen eigentlich täglich damit rechnen, dass wir um des Glaubens willen benachteiligt, geschmäht, gemieden oder im Extremfall auch verfolgt werden. Was war das für eine schöne Nachricht jetzt vor ein paar Tagen, dass diese pakistanische Christin, Asia Bibi, nur endlich ausreisen durfte. Hoffentlich kommt nicht in letzter Minute noch was dazwischen. Ja, aber im Durchschnitt sieht es anders aus. Viel Verfolgung. Und die verfolgten Christen, die werden hier in besonderer Weise selig gepriesen. Das Himmelreich ist ihr. Und jetzt fange ich wieder am Anfang an. Himmelreich heißt die Herrschaft Gottes. Gott hält seine Hände über ihnen. Und sie fallen nicht aus seiner Obhut und sie fallen nicht aus seiner Herrschaft. Es mag zwar so scheinen, dass der Teufel hier die Oberhand gewinnt, aber es scheint nur so. Die Herrschaft Gottes bleibt unangefochten und da kommt kein Teufel ran. Und das wollen wir immer wieder erbitten für alle verfolgten Christen. Ja, eine siebenfache Seligpreisung. Gott schenke uns, dass wir als Nachfolger Jesu die Köstlichkeiten dieser umfassenden Seligpreisungen immer wieder täglich neu in unserem Leben erfahren. Amen.